Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Heute bei Geschichten, die das Leben schreibt, geht es um ein Thema, mit dem sich im Prinzip niemand von uns gerne auseinandersetzt. Es geht um den Tod. Mein heutiger Gast ist der Inhaber des Bestattungsinstitutes Pirzer in Neumarkt in der Oberpfalz. Und so heißt er auch. Ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen. Lieber Julian Pirzer, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo, servus.
Ich bereite mich immer sehr genau auf meine Gäste vor und überlege, Mensch, was könnte ich diese Person fragen? Und bei dir, lieber Julian, kam mir eine Frage in den Sinn, mit der ich starten möchte. Ich falle jetzt gleich mit der Tür ins Haus und frage dich, hast du Angst vorm Tod?
Angst vorm Tod habe ich nicht wirklich. Ab und zu ist es so, oder gerade wenn wir Zeiten haben, wo viele junge Menschen sterben oder versterben, da geht man dann natürlich schon nach Hause und macht sich darüber Gedanken, wie das irgendwann so wird. Ne? Aber so im Großen und Ganzen Angst vorm Tod eher weniger.
Hast du Angst vorm Sterben?
Angst vorm Sterben auch nicht wirklich.
Also glaubst du, dass dann auch noch was kommt?
Hin und wieder mache ich mir Gedanken, wie ich versterben werde. Das kann ja auch, ist ja auch nicht immer toll. Man kann schön in Ruhe einschlafen. Und es gibt aber auch da das komplette Gegenteil. Ne? Und da macht man sich dann natürlich schon Gedanken drüber. Und ob es was nach dem Tod gibt? Ja, irgendwas muss es geben, weil sonst wäre es, glaube ich, langweilig.
Ist spannend, dass du sagst, wie ich sterbe, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Wie lange bist du jetzt schon Bestatter?
Seit meinem 13. Lebensjahr helfe ich eigentlich in der Firma mit. Ich habe immer früher in den Ferien gearbeitet oder mitgeholfen, dass ich mir ein bisschen Taschengeld dazu verdiene. Und dann habe ich das Ganze gelernt mit 16, ja, seit ich 16 bin eigentlich.
Du sagst mitgearbeitet, also die Firma, die gehört dann praktisch dem Vater.
Genau.
Waren die Toten dann bei euch im Haus früher, wie du klein warst?
Früher tatsächlich noch nicht. Da war es so, dass wir die Verstorbenen vom Sterbeort immer zum Friedhof gefahren haben, weil da Kühlungen waren. Und mittlerweile seit 10 Jahren ist es aber so, dass wir tatsächlich selbst zu Hause, also eigene Kühlräume haben.
Ah, bei dir zu Hause sind jetzt aktuell Kühlräume, wo gerade Verstorbene liegen?
Bei mir zu Hause, ja genau. Also wir haben vor 10 Jahren neu gebaut und wollten den Platz dementsprechend ausnutzen und haben dann quasi einen Verabschiedungsraum gebaut, einen Versorgungsraum, wo wir quasi die Verstorbenen herrichten und eben Kühlräume. Mittlerweile haben wir 2 Kühlräume und ja, oben drüber ist meine Wohnung.
Also ich stelle mir das total gruselig vor. Ich schaue abends dann Horrorfilm an und ich weiß, unten drunter könnte dann gleich wer aufstehen oder... Also ich könnte das nicht, sage also jetzt ganz ehrlich.
Stellen sich viele Leute immer gruselig vor, wenn sie aber dann mal bei uns waren. So gruselig sieht es gar nicht aus bei uns.
Na gut, okay, in der Regel liegen die ja dann in der Kühlung. Ich stelle mir das so vor wie im Fernsehen, wo so im Krankenhaus dann die Schublade rauskommt und da liegt dann ein Tote, ist dann bei euch ähnlich. Nee, da ist ein dickes Schloss dran, dass da keiner reinschauen kann.
Nee, wir haben Kühlräume, da stehen dann quasi, oder da wird der Verstorbene quasi mit dem Sarg reingefahren. Ah. Also da sieht man auch keine Verstorbenen, die Verstorbenen sind dann quasi schon in den Särgen.
Okay, und warum werden die dann gekühlt? Weil es nur dauert, bis das dann der Priester oder irgendwer Zeit hat, die einzugraben? Oder warum liegen die dann bei euch rum?
Ja gut, mittlerweile haben wir ja 8 Tage Zeit für die Beerdigung. Früher waren es 24 bis 96 Stunden. Mittlerweile haben wir 8 Tage Zeit. Und so lange stehen die dann bei uns in der Kühlung.
Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also stell dir mal vor, Mutprobe. Wir machen bei dir Halloween, Horrornacht. Schauen uns einen Gruselfilm nach den anderen an und dann sage ich so, Julian und Edzard, du alleine gehst jetzt da runter und machst alle Särge auf, ist 12 Uhr, nur mit einer Taschenlampe bewaffnet. Würdest du dich das trauen?
Auf jeden Fall.
Ohne Schwanen.
Ich habe hab das eine Zeit lang gemacht, immer wenn ich mit Freunden unterwegs war oder wir beim Essen waren und ich zur späteren Stunde heimgekommen bin, bin ich tatsächlich nochmal in den Kühlraum gegangen und habe geguckt, ob alles passt.
Wie stellt man sich das dann als Kind vor, wenn man ein kleines Kind ist, dass man dann sagt, ja, ich lege mich jetzt in den Sarg, die Freunde machen zu und dann spielt man dann Verstorbene. Gab es das oder sagst du, nee, das war dann eher weniger der Fall?
Nee, jetzt muss ich überlegen, aber nee, eher weniger.
Okay. Ist jetzt bestattet
dann? Also ich bin tatsächlich auch noch nie in einem Sarg gelegen.
Nein.
Nee, wirklich.
Wirklich?
Nee, noch nie.
Ist jetzt bestattet ein Traumberuf?
Ich würde nichts anderes machen wollen.
Okay, warum?
Weil ich durch meine Arbeit, es ist ein ganz, ganz trauriger Beruf und ich habe tagtäglich mit wahnsinnig vielen traurigen Menschen zu tun. Und durch meine Arbeit kann ich den Angehörigen auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder was Gutes tun. Je nachdem, wie ich die Trauerfeier oder die Beerdigung gestalte. Und das macht mir Spaß.
Das sagst du jetzt, nachdem du 15 Jahre in diesem Beruf gearbeitet hast. Aber wie war das so, wie du 15, 16 warst? Warum hast du diesen Beruf gelernt? Weil Bestatter ist jetzt gerade nicht der Wunschberuf eines jeden, der mit 15 eine Ausbildungsstelle sucht.
Das ist richtig, weil es ziemlich interessant ist und ziemlich, ich würde sagen, ein ziemlich vielfältiger Beruf, weil man viel sieht, weil man viel erlebt, was man so vielleicht gar nicht, oder in der Außenwelt, sage ich jetzt mal so, gar nicht so mitbekommt. Ne?
Wie sieht der Arbeitsalltag eines Bestatters aus? Also ich stelle mir das so vor, jemand stirbt, ich fahre hin, pack den ein, bringe ihn ins Leichenhaus und 3 Tage später spuddel ich ein Loch und heb den rein bei einer Feier und buddel wieder zu. Wie sieht's also, aus?
Wie der Arbeitsalltag aussieht, also ganz in der Früh treffen wir uns immer alle zusammen, dann wird quasi eingeteilt, wer was macht. Der eine Teil fährt zum Gräber machen raus, Gräber müssen wir noch selber machen. Der eine Teil fährt zu Urnenbeisetzungen raus, je nachdem was ansteht. Der eine Teil fährt zu einer Trauerfeier raus und dann nachmittags sind meistens dann die Beerdigungen. Ich mache in der Früh dann meistens die Behördengänge, hole Todesbescheinigungen vom Klinikum ab, fahre die dann aufs Standesamt und klapper dann so die Standesämter ab und hole da quasi die Sterbeurkunden.
Und was bist du jetzt genau? Berufsbezeichnung oder wie nennst du dich?
Ich habe die ganz normale Lehre gemacht, die 3 Jahre geht. Also ich bin Bestattungsfachkraft und habe dann ein paar Jahre später noch eine Lehre zum Thanatopraktiker gemacht.
Ist man dann in der Berufsschule auch mit Toten beschäftigt, wo man sagt, oh, da schaut man sich dann, weil man muss ja dann am Leben dann oder am toten Objekt sozusagen lernen. Entschuldigung für den Ausdruck jetzt an dieser Stelle.
In der Berufsschule eher weniger. Da lernt man zwar die ganzen Grabarten und so weiter und so fort, aber bei der überbetrieblichen dann, also ich bin selbst Dozent auf der TU Remmerts Akademie seit 2021 und unterrichte da das Fach Hygienische Versorgung. Da ist es dann so, man hat immer 3 Tage Theorie und 2 Tage Praxis dann am Verstorbenen.
Und wie sieht es dann aus? Du fährst dann mit dem Leichenwagen hoch und bringst dann eine Person da mit, um die dann 20 Pubertierende rumstehen und dir beim Arbeiten zuschauen? Nee,
so ist es jetzt nicht. Das Ganze muss natürlich mit den Angehörigen abgesprochen werden. Ne? Ab und zu gibt es da auch jemanden, der sich da zur Verfügung stellt. Den nehme ich dann quasi mit in die Schule und wir machen in der Schule eigentlich auch nichts anderes als bei uns im Betrieb. Und nur, dass da eben dann Lehrlinge zugucken.
Ich finde auch spannend, wie du sprichst. Ich spreche das mit jemandem ab und nehme den dann mit. Also er kann ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr sprechen. Ja. Aber man merkt, dass du hier wirklich, ich glaube, vielleicht wird es dir selber nicht so bewusst, aber einen anderen Bezug zum Thema Tod hast, wie es jetzt, ich sage jetzt mal, ein Normalsterblicher.
Natürlich muss man da pietätvoll damit umgehen, ne? Also mit dem Verstorbenen. Es ist ja immer noch ein Mensch, ne? Und das steht immer an erster Stelle bei uns.
Ja, seid ihr wirklich mit sehr viel Leid konfrontiert? Lacht ihr auch mal bei der Arbeit?
Ja, natürlich. Also.
Aber das kann man ja fast nicht bringen, weil alle Leute, die anrufen, sind ja todtraurig. Vielleicht bei der Morgenbesprechung mal, aber so ist ja Lachen verboten eigentlich, oder?
Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Witze über Verstorbene machen. Also sowas gibt's bei uns nicht. Ist ja immer noch ein Mensch und da wird pietätvoll damit umgegangen, aber wir haben schon unseren Spaß bei der Arbeit. Also das ist schon, es wird auch tatsächlich viel gelacht.
Ich stelle es mir vor, ich war mal Ministrant und ich habe sehr viele Beerdigungen mitgemacht und hin und wieder sind es ja auch viele lustige Beerdigungen und ich fand es immer wahnsinnig spannend, wie es die Bestatter ausgehalten haben, nicht zu lachen, obwohl dem Pfarrer jetzt, ich nenne es mal, der Weihwasserkessel runterfällt und alles ist, es herrscht Chaos. Gibt es solche Momente auch, wo du sagst, oh mein Gott.
Ja, da hat es schon viele Momente gegeben. Wir hatten eine Beerdigung, es waren wahnsinnig viele Leute da. Wir standen am Leichenhaus, wir standen alle neben dem Sarg. Die Leute kamen gerade alle aus der Kirche, der Pfarrer stand vorm Sarg und gegenüber von uns war ein riesengroßer Baum, dessen Äste so weit runterhingen. Dann lief da jemand und ist unter den Ästen da so durch und derjenige hatte ein Toupet auf.
Oh.
Und das Toupet ist in den Ästen hängen geblieben. Und dann steht man da und muss ernst bleiben. Und das wird dann ziemlich schwierig.
Hast du es geschafft? Also
da muss man sich dann tatsächlich manchmal kneifen, dass da nichts passiert. Ja.
Hast du das geschafft?
Ja.
Wirklich?
Muss man.
Ich würd's.
Oder
umdrehen.
Man dreht sich um und geht einfach mal kurz für 2 Minuten weg und beruhigt sich und kommt dann wieder ganz professionell zurück.
Ganz professionell. Also Bestatter, und du hast gerade nochmal eine Bezeichnung. Was war das nochmal?
Thanatopraktiker.
Thanatopraktiker. Was bitte ist ein Thanatopraktiker und was hat er mit dem Bestatter zu tun?
Genau, Thanatopraktiker, also da geht es hauptsächlich ums Einbalsamieren. Das heißt, wenn ein Grieche jetzt hier in Deutschland verstirbt, und der zurücküberführt werden muss nach Griechenland, dann ist es Pflicht, also das ist vom Konsulat her Pflicht, dass derjenige einbalsamiert wird. Einbalsamierung kann man sich so vorstellen, das ist wie beim Dialyseverfahren, ein Blutaustausch gegen Formalin. Und dann nimmt man eine 1,3%ige Lösung und dann hält der Verstorbene sich so ungefähr 1,5 bis 2 Wochen. Also das Ganze ist eine Kurzzeitfixierung und danach fängt die ganz normale Verwesung an.
Wie lange dauert es dann, bis das so ein Körper verwest ist?
Das kann man nicht so genau sagen. Also das hängt von vielen Faktoren ab, ne? Von der Temperatur, von den Bodenbeschaffenheiten, ob derjenige Medikamente vorher genommen hat.
Kann es auch mal sein, dass ihr jetzt ein Grab aushebt und dann auf einen Verstorbenen stößt, der so gut wie gar noch nicht verwest ist? Gibt es sowas?
Mhm. Gerade auf Friedhöfen, wo sehr viel Lehmboden ist. Da kommt keine Luft hin, da ist Wasser drin und Lehm und Wasser, das Ganze konserviert. Und da kann schon mal sein, wenn man dann das Grab nach 30 Jahren öffnet, weil es eine neue Grabbelegung gibt, dass da der Verstorbene noch komplett ist.
Ja, was macht man da? Es sind ja auch Leute am Friedhof und ihr müsst ja eure Arbeit machen. Die Zeit drängt. Wahrscheinlich sitzen die anderen schon in der Kirche drin und wollen gleich rauskommen und ihr habt da gerade jemand frisch ausgebuddelt, der seit 30 Jahren tot ist.
Bei ganz vielen Friedhöfen ist es so, dass da schon ein Erdaustausch gemacht worden ist, gegen Sand. Bei Sand passiert sowas nicht. Und wenn dann sowas sein sollte, dann kann es schon mal sein, dass wir eine Exhumierung machen müssen. Das heißt, der Verstorbene wird dann dem Grab entnommen und kommt dann wieder in einen Sarg und wird dann zum Einäschern gebracht.
Du hast gerade gesagt, einbalsamieren. Das heißt, ihr sucht die Venen des Verstorbenen und lässt da dann praktisch eine Flüssigkeit einfließen, dass sich das Ganze länger hält.
Genau, also man macht immer zwei kleine Schnitte im Hals, dann präpariert man immer die Arterie und die Vene frei und durch die Arterie wird quasi das Formalin in den Körper reingepumpt und zur Vene läuft das Ganze wieder ab.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch sehr viel mit Modellagen beschäftigt bist, also indem, dass du Verstorbene wieder so herrichtest, dass sie danach wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gut aussehen. Das lernt man dann auch in diesem Beruf?
Ja, lernen eher weniger. Also als Thanatopraktiker lernt man wirklich nur, also da geht es wirklich nur ums Einbalsamieren. Aber wenn jemand an einem Unfalltod verstirbt, derjenige nicht mehr ganz so schön aussieht, dann ist es immer so, dass wir denjenigen vorher einbalsamieren, weil durch dieses Einbalsamieren eben dieses Gewebe oder das Gewebe fest wird und dann kann man da auf jeden Fall besser mit Wachs arbeiten und so weiter.
Ich frage dich jetzt, wenn du es nicht sagen möchtest, musst du nicht sagen, aber was war bis jetzt so die aufwendigste Arbeit, die du bis dato von einem Verstorbenen machen musstest?
Ja, da hatten wir einen Fall, das sind zwei Jungs bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das war so das erste Mal, dass ich sowas mitgemacht habe. Und also es war damals auch noch sehr schwer für mich, weil ich so noch nie selbst gesehen habe. Ich glaube, da haben wir 16 Stunden gebraucht für die beiden Jungs.
16 Stunden?
Auf 2 Tage verteilt dann natürlich, ne?
Wie stellt man sich das jetzt vor mit Nadelfaden und mit
Gips, mit Wachs, mit
Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit dir?
Das hört sich jetzt zwar böse an, aber wenn ich so Rekonstruktionen habe, dann, na klar, tut mir der Mensch leid und ich mache mir da auch meine Gedanken drüber, aber ich muss das in diesem Moment als Objekt sehen.
Ja, sonst würdest du ja durchdrehen.
Ja, das stimmt. Und ich bin da auch ehrlich, ich mache mir da nebenbei Musik an, dass das Ganze für mich auch ein bisschen leichter ist und bin aber nach sowas auch fix und fertig, wenn ich da rausgehe. Also das macht schon was in einem unterbewusst, würde ich jetzt mal sagen.
Es heißt, es läuft Death Metal und du stehst in einem weißen Schürzchen da, auf der Barre liegt der Verstorbene und du hast Nadel und Faden und von außen denkt man sich, oh heiliger Gott, was macht jetzt dieser Mensch gerade?
Metal höre ich jetzt eher weniger, sollte dann schon was Angenehmes sein. Aber ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich oft, gerade wenn ich nach so einer Rekonstruktion irgendwie, ach, da gehe ich manchmal alleine essen, weil ich einfach irgendwie abschalten möchte und da einfach auch meine Ruhe haben möchte. Da gehen mir dann schon manchmal Gedanken durch den Kopf und wenn ich mir dann die anderen Leute so anschaue im Restaurant, denke ich mir dann schon, ihr wenn wüsstet, was ich gerade eben noch gemacht habe.
Ich stelle mir das, wenn ihr da 16 Stunden an so einem Menschen teilweise arbeitet, braucht man doch eigentlich nicht, weil er wird ja eh dann sofort eingegraben.
Ja, aber ich meine, man möchte ja immer die Wünsche der Angehörigen erfüllen und das ist uns ziemlich wichtig. Und wenn man das irgendwie noch hinbekommen kann, also ich meine, das ist klar, dass der Verstorbene vielleicht nicht mehr so aussieht wie vorher. Also wir machen das immer anhand von dem Bild oder von dem Foto und wir geben natürlich unser Bestes.
Aber braucht man das? Also es ist ja so, der Sarg ist ja in der Regel verschlossen. Man schaut, also ich kenne das so, man schaut in der Regel einmal kurz rein, verschließt den Sarg dann wieder und dann findet die Bestattung statt und oder zum Beispiel Feuerbestattung, da habe ich ja das Ganze gar nicht mehr.
Ja, bei uns ist es halt so, also wir haben ja einen Verabschiedungsraum und da ist es dann schon manchmal so, dass die Angehörigen und Freunde vom Verstorbenen und die Verwandtschaft und so weiter und so fort schon manchmal 4 bis 5 Stunden da Abschied nehmen, ne? Und wenn es die Möglichkeit gibt, also wenn wir die Möglichkeit haben, so eine Rekonstruktion zu machen und wir das den Leuten ermöglichen können, dass sie nochmal ein letztes Mal Tschüss sagen können, dann machen wir das natürlich.
Aber wenn ich jetzt ganz normal, also auf natürlichen Wege Verstorbenen habe, mit dem macht man nichts, oder? Den holt man dann zu Hause ab, den nehmt ihr, ich kenne sie, nehmt den ja dann ja immer mit und dann bringt ihr ihn wieder ins Leichenschauhaus, da macht ihr dann nichts, ihr zieht den vielleicht noch schön an und fertig.
Also da ist es so, der wird eine hygienische Versorgung gemacht, der Verstorbene wird gewaschen und desinfiziert und dann werden die Körperöffnungen verschlossen, dass eben keine Flüssigkeiten mehr auslaufen können. Wenn jetzt gerade jemand viele Medikamente genommen hat, kann schon mal sein, dass dann Flüssigkeit aus dem Mund ausläuft oder aus der Nase ein bisschen was rauskommt und da verschließen wir quasi die Körperöffnungen. Da kommt dann im Mund ein flüssigkeitabsorbierendes Pulver rein, ein bisschen Watte, dass falls Flüssigkeit auslaufen sollte, dass das Ganze aufsaugt natürlich. Ne?
Ja, und wie macht ihr das, dass der Mund dann immer zu bleibt?
Der Mund, den macht man mittels Ligatur zu, wird mit Nadel und Faden gemacht, ist eine ganz saubere Geschichte.
Das macht ihr bei jedem Verstorbenen mittlerweile?
Nee, das wird natürlich mit den Angehörigen vorher abgesprochen und die Angehörigen müssen uns das natürlich auch unterschreiben. Aber das ist der einzige Weg, um den Mund wirklich zu verschließen. Man kann zwar den Mund verbinden mit einem Verband, sage ich jetzt mal, und das Ganze hält dann nur so lange zu, bis die Leichenstarre oder die Totenstarre wieder nachlässt. Der Verstorbene wird dann, nachdem die Körperöffnungen verschlossen sind, natürlich noch angekleidet, wird dann schön in den Sarg gebettet und kriegt dann am Schluss noch eine Kosmetik.
Das magst du?
Das machen wir. Wir.
Okay.
Also nicht nur spezifisch ich.
Also ich stelle mir das Ganze wirklich wahnsinnig schwierig vor. Zum einen diese Arbeit mit den Toten, aber es kommt ja noch eine ganz große andere Komponente hinzu, nämlich die Angehörigen. Ihr habt ja täglich eigentlich mit traurigen Menschen zu tun. Wie leistet ihr Trauerarbeit? Weil jeder kennt es ja, wenn jemand stirbt, es gibt einfach Momente, in denen kann man gar nicht sagen, da kann man einfach nur da sein. Aber wie leistet ihr Trauerarbeit?
Das ist natürlich von Sterbefall zu Sterbefall unterschiedlich, ne? Aber wir versuchen natürlich schon, dass wir so lang und so gut wie möglich für die Angehörigen da sein. Ich meine, ich kann das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen oder mich besser in die Angehörigen reinversetzen, weil wir selber unsere Mutter 2011 verloren haben und oder ich würde behaupten, dass ich dementsprechend schon anders damit umgehen kann.
Du sagst ja, du hast die Mutter verloren. Habt ihr sie dann auch selbst bestattet?
Das haben wir alles selber gemacht. Also wir haben die Mama damals selber angezogen, wir haben die Mama damals selber eingebettet. Also wir haben wirklich alles selber gemacht.
Du warst da Anfang 20?
Genau, ich war 18, meine Schwester war damals 13.
Was macht das mit einem Menschen?
Ja, das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Also mir ging es schon ziemlich schlecht damals, weil ich immer mehr Mama-Kind war und meine Schwester immer mehr Papa-Kind. Ich würde fast sagen, die hat das besser verkraftet als ich. Ich habe da schon 4 Jahre lang richtig dran zu kauen gehabt, muss ich sagen. Also bin aber auch wahnsinnig froh, dass da jetzt schon 13 Jahre rum sind. Ne? Also nicht, weil ich dem Ganzen davonrennen möchte, sondern Man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden und es ist tatsächlich so.
Ich habe gerade Gänsehaut. Die Mama ist tot und ich darf oder muss in diesem Fall auch dann die Mutter hygienisch versorgen und dann praktisch anziehen, boah, mit 18. Mhm. Wie schaffst du das, dass du wirklich abschaltest und sagst, jawohl, und das war jetzt die Arbeit und ich gehe heim?
Ich rede natürlich sehr viel drüber mit Freunden. Dann nehme ich zwar die Arbeit auch mit nach Hause, aber da fällt mir das Ganze, fällt es mir dann leichter. Und ich unternehme ziemlich viel. Also ich habe gar keine, ich würde fast sagen, ich habe gar keine Zeit, über die Arbeit nachzudenken. Also natürlich klingelt bei mir sehr oft das Telefon. Gerade wenn es um irgendwelche Termine geht, werde ich schon ziemlich oft angerufen. Das Telefon klingelt auch jetzt gerade die ganze Zeit. Ich gehe jeden Tag zum Sport, ich mache was mit Freunden, ich bin viel unterwegs. Ja.
Bist du im Privaten dann vorsichtiger? Ich stelle mir jetzt das so vor, so nach dem Motto, oh, letzte Woche noch jemand, der durch einen Fahrradsturz ums Leben gekommen ist. Ich setze jetzt lieber einen Helm auf und die Knieschoner nicht vergessen.
Ich fahre Rennrad auch mit Helm, aber ob ich da jetzt unbedingt vorsichtiger bin, ich glaube eher weniger. Also ich fahre Motorrad auf der Rennstrecke.
Was?
Bin da ziemlich viel unterwegs, ja.
Auf der Rennstrecke, aber da passiert ja bestimmt auch viel, oder?
Ja, das ist tatsächlich da jetzt auch schon 2 oder 3 Mal vorgekommen, als wir auf Rennstrecken unterwegs waren, dass da jemand verstorben ist dann.
Auf der Rennstrecke?
Auf der Rennstrecke, ja.
Okay, also einfach aus der Kurve getragen oder wie passiert, wie passieren die meisten Unfälle?
Das sind ja alles nur Spaßveranstaltungen und Sonntag gibt es dann immer Rennen bei den zu den verschiedenen Klassen, 600er, 57er, 1000er Klasse. Und der Start ist eigentlich immer das Gefährlichste. Wenn jemand in der ersten Reihe vorne steht und das Motorrad beim Start abwirkt und das Motorrad schnell genug nicht mehr angerückt und von hinten kommt jemand, bis vorne hin hat er dann schon 160 drauf und dann stoßen die zusammen und dann,
Ich bin Mensch, ich trage alles mit nach Hause. Ja, alles. Also ich kann nicht unterscheiden zwischen Arbeit und Privat. Geht bei mir nicht. Ich finde es spannend, wie du hergehst und sagst, jawohl, das ist jetzt das eine, das ist jetzt das andere. Da unten, einen Stock unter mir, liegen hier die Toten und ich gehe jetzt beruhigt ins Bett. Du nimmst die Arbeit nicht mit nach Hause.
Naja, hin und wieder kommt schon vor, dass ich nachts schlecht träume. Ja, ich würde fast sagen, gerade wenn man so Rekonstruktionen macht, weil ja die Verstorbenen dann ja doch teilweise ziemlich schlimm aussehen, da träume ich dann schlecht oder schlafunruhig, aber das macht mir jetzt nichts aus. Also,
was träumt man da?
Wenn ich nachts aufwache, dann weiß ich es meistens noch und am Morgen dann nicht mehr, aber man träumt halt von den Verstorbenen dann.
Mhm. Wie ist das jetzt als Arbeitgeber? Mit 18 Menschen, ich denke, es ist ja bestimmt nicht jeder für diesen Beruf geeignet. Gibt es auch Menschen, wo du dann sagst, hey, such dir bitte einen anderen Job?
Also mit Sicherheit probieren, es gibt viele, die den Beruf machen wollen, die probieren das dann auch. Die merken aber erst nach einer Zeit, dass das eigentlich nichts für sie ist, weil sie vielleicht mit der ganzen Trauer nicht umgehen können. Oder weil es schon hart ist, jeden Tag mit traurigen Menschen zusammenzuarbeiten. Ne?
Welchen Tipp gibst du da deinen Mitarbeitern?
Viel reden, wichtig, ganz wichtig.
Wie leistet ihr dann Trauerarbeit bei den Angehörigen? Ich meine, es ist ja natürlich sehr viel formal zu machen, aber wie steht man diesen Menschen bei?
Also wir bieten denen natürlich an, dass sie so oft vorbeikommen können, wenn es ihnen nicht gut geht. Gerade bei Alleinstehenden dann. Oder wir fahren hin und wieder mal hin.
Aber das ist ja heftig, das zahlt ja keiner, sage ich jetzt mal.
Nee, das zahlt keiner. Aber ist ja auch eine Dienstleistung.
Ich stelle mir jetzt gerade eine 70-Jährige vor, die ihren Ehemann verloren hat, die wirklich Mutterseelen alleine auf der Welt ist, die mir im Herzen leid tut. Aber hallo, du musst ja trotzdem am Schluss irgendwie ein Brötchen verdienen.
Da haben wir sogar jemand, die kommt ganz, ganz oft vorbei und bringt uns dann Kuchen vorbei am Nachmittag, dass wir einfach mit ihr nur zusammen da sitzen und schnell einen Kaffee trinken und Kuchen essen und wir uns einfach nur mit ihr unterhalten können. Und das tut dir gut.
Wow, es ist auch toll, dass man wieder was Tolles zurückbekommt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist eine schöne Seite des Berufes. Was ist für dich die Schlimmste?
Wenn ein kleines Baby verstirbt, da fährt man am wenigsten gerne hin, würde ich sagen. Also ich fahre da hin, weil ich ziemlich gut damit umgehen kann und ziemlich gut mit den Angehörigen auch umgehen kann. Aber gern mache ich sowas natürlich nicht.
Du bist ein sehr in sich ruhender Mensch.
Ja.
Ich merke das, also du bist wirklich, dich wirft nichts aus der Bahn.
Also ich habe das auch von Angehörigen schon gehört und die haben gesagt, Herr Pürzer, also Sie sind so ein Ruhiger, das ist richtig gut. Wie können Sie da noch so ruhig bleiben? Auch wenn das schief läuft, wie können Sie da noch so ruhig bleiben?
Spannend. Ich versuche es ja schon die ganze Zeit jetzt, dich ein bisschen aus der Komfortzone zu locken. Ich probiere es jetzt nochmal. Jemand hat jemand anderen umgebracht. Der kommt ja dann direkt zum Tatort, nachdem die Forensiker, ich kenne es ja nur aus dem Krimi, ja, nachdem die Forensiker da waren und ihr müsst dann praktisch das Ganze wegmachen. Selbst da gab es da noch nie einen Moment von dir, wo du sagst...
Man macht sich natürlich Gedanken darüber, wenn wir den Verstorbenen abholen, was da passiert ist oder man findet es schlimm, weil es vielleicht ein anderer Mensch gemacht hat. Ich meine, Autounfall ist klar, wenn da jemand verstorben ist, wie das Ganze passiert ist.
Aber du schaffst es da, den Kopf auszuschalten und zu sagen, jawohl, ich gehe jetzt da in die Wiese rein und suche die Einzelteile zusammen. Ich hätte da schon für mich, wie du das jetzt gerade erzählt hast, sträubt sich da absolut was dagegen, wo ich sage,
Ich meine, ich mache den Beruf jetzt schon lang genug.
War es am Anfang schwieriger?
Ja, würde ich schon sagen. Weil ja trotzdem jeder Sterbefall anders ist und es gibt nichts, was irgendwie gleich aussieht. Also es ist, jeder Sterbefall ist anders.
Und wenn, es gibt ja diese Zugspringer, Menschen, die vor einen Zug springen, also dann auch, seid ja auch ihr die Letzten sozusagen, die dann aufräumen. Was würdest du dir von den Menschen wünschen?
Von demjenigen, der verstorben ist?
Ja.
Ich meine, die ziehen natürlich da immer andere, oder ziehen da auch immer andere Leute mit in Mitleidenschaft, sage ich jetzt mal. Oder es werden andere Leute in Mitleidenschaft gezogen bei sowas. Aber es ist natürlich immer schwierig.
Ich würde mir denken, hey toll, danke. Hättest du halt am besten gar nichts gemacht oder wärst in die Klinik gegangen, aber ich darf jetzt da...
Aber man kann ja in den Menschen nicht reinschauen und man weiß natürlich nicht, wie schlecht es einem Menschen geht. Und also ich bin da der Allerletzte, der irgendjemand verurteilt, egal auf welchen Weg, dass er geht.
Und du hast da wirklich auch kein Problem, dann hinzugehen und zu sagen, jawohl, dann links ist der Arm, rechts ist das und das jenes. Das ist ja tatsächlich anscheinend so, oder? Wenn da, keine Ahnung, in den schlimmen Situationen, in schwierigen Geschichten, dass man dann sagt, jawohl, also da ist vom Menschen dann nicht mehr viel übrig, dann sammeln wir ein, was noch da ist und dann basteln wir das zusammen. Das ist Alltagsgeschäft für dich.
Alltagsgeschäft würde ich jetzt nicht sagen. Sowas hat man Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn sowas passiert, dann bin ich schon da und mache das dann auch gern. Also mache dann auch gerne Rekonstruktion. Sowas macht man nie gern, das ist klar, ne? Und so ein Sterbefall und sowas ist nie schön, aber machen wir natürlich.
Ich würde mit dir noch kurz über das Thema Bestattungen sprechen. Also es gibt ja so die klassische Erdbestattung, diese Sargbestattung, die wir hatten. Mittlerweile wird doch mehr verbrannt, oder?
Also wir haben in Neumarkt, würde ich sagen, so zwischen 85% und 90% Feuerbestattungen.
Ich habe mal gehört, dass sich Menschen zu Diamanten pressen haben lassen. Ist das so vage Vorstellung, irgendein Trend aus Amerika oder ist das mittlerweile bei uns angekommen?
Nee, das gibt es mittlerweile schon ziemlich lang. Da wird quasi ein Teil der Asche entnommen und wird dann innerhalb von einem halben Jahr zum Diamanten gepresst, ja.
Ein halbes Jahr dauert das Ganze dann?
So ungefähr, ja.
Was kostet sowas?
Das ist unterschiedlich von 3.000 Euro, das ist der kleinste, bis zu 24.000 oder 25.000 Euro.
Und wie groß ist das Ding dann? Daumen groß.
Ja.
Fingernagel groß. Ja, es wird immer kleiner. Es wird immer kleiner tatsächlich.
Ja.
Was kann ich sonst noch mit mir machen?
Man hat wenig für viel Geld, würde ich sagen.
Welche weiteren Bestattungsformen gibt es denn noch, wenn ich jetzt sage, naja gut, in den Sarg möchte ich nicht und Urne gefällt mir nicht, ist mir auch zu langweilig, Diamant kann ich mir nicht leisten, was gibt es denn sonst noch?
Wir haben zum Beispiel jetzt was Neues, das sind Ketten, da gibt es auch das Armband, da sind kleine Kugeln dran und an dieser Kugel ist ein kleines Löchlein und da ist dann so ein kleines Labor dabei, da kann man dann Haare, ist ja in Deutschland nicht erlaubt, Asche zu entnehmen vom Verstorbenen, deswegen gibt es das Ganze jetzt mit Haaren, also da schneidet man dann so ein kleines Löckchen vom Verstorbenen ab, das ist so ein kleines Labor, da steckt man dann quasi die Haare rein, es sind 8 oder 9 verschiedene Schritte und dann schüttet man die Tinktur quasi aus und hat so eine kleine Pimpette und kann mit dieser Pimpette diese Perlen an diesen Ketten quasi befüllen.
Ah, mach das wer.
tatsächlich hat jetzt vor kurzem, die haben, glaube ich, gleich 6 oder 7 Ketten genommen.
Schön.
Finde ich eigentlich eine schöne Erinnerung.
Oder ich finde auch die Idee toll, einfach dann eine Haarlocke abzuschneiden und dann sagen, ich habe mir Haare von der.
Genau, die ist halt dann quasi verflüssigt worden, ne?
Ja, nee, ich würde es nicht verflüssigen, ich würde halt keine Ahnung.
Oder, ja.
Aber so auch, die,
oder Fingerabdrücke nehmen.
Ach, das geht auch noch.
Fingerabdrücke nehmen, ja, genau. Die man sich dann auf eine Kette machen lassen kann oder auf einen Ring machen lassen kann. Also es geht alles.
Weißt du, was mir gefallen würde? Ich würde die Hand dann nehmen und würde die dann so reindrücken und so eine 3D-Modellage machen, weißt du? Mhm. Das ist auch toll.
Also eine ganz gute
das Freundin. Das gefällt ihm nicht.
Eine ganz gute Freundin. Eine ganz gute Freundin von mir. Die ist Maskenbildnerin.
Ja.
Die ist auch Dozentin auf der Schule. Und die macht Totenmasken. Also
wie?
Die macht Abdrücke von Händen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und Abdrücke von Gesichtern.
Aber ich könnte mir von jemandem Verstorbenen eine Maske anfertigen lassen, dass ich dann wirklich so den Kopf zu Hause ausstellen könnte. Mhm. Aber es ist ja schon.
Gibt es dann aus Messing, also die machen das aus Messing oder, also es schaut auch ziemlich hochwertig aus.
Lass uns da noch ein bisschen dranbleiben. Also Diamant bekomme ich von dir, dann die Totenmaske.
Die Totenmaske,
ja, aber machen die kannst wir jetzt du weiter vermitteln.
Kann ich auf jeden Fall vermitteln,
ja. Okay, was gibt's sonst noch?
Man kann die Asche verstreuen lassen.
Okay.
In der Ostsee oder in der Nordsee.
Also ach, das gibt's.
Das geht. Also da gibt's dann auch eine bestimmte Urne.
Na, aber ich habe gelesen, das ist so eine zersetzbare Urne, die wird dann an einem bestimmten Platz runtergelassen.
Genau, die löst sich innerhalb zwischen 24 Stunden und 72 Stunden auf. Die Asche ist quasi in dieser Urne drin. Die Urne hat auch unten im Boden ein kleines Löchlein und die Asche zerstreut sich dann eben im Wasser.
Weltraumbestattung gibt es ebenfalls noch, gell?
Mhm, aber sowas hat man, glaube ich, noch nie.
Gibt es aber, man kann mittlerweile die Urne in den Weltraum schießen lassen. Das kenne ich noch. Mhm. Ja, ganz klassisch auch dieser Friedwald gibt es auch noch, wo ich mich so unterm Baum einbetten lassen kann.
Genau.
Das gibt es ebenfalls noch. Mhm. Ja, und so, glaube ich, haben wir fast alle Möglichkeiten durch. Ich war mal vor einigen Jahren in Amerika, da haben wir eine Familie besucht und da gehst du rein. Es ist ganz spannend, gehst du rein und dann ist da so ein Schrein gewesen und da steht wirklich die Urne von der Oma drin. Als spooky. Ich meine, für dich nicht, weil du hast ja die Toten im einen Stock unter dir, aber für mich war schon allein der Anblick dieser Urne spooky.
Ich frage mich immer, warum. Ich kann das noch verstehen, wenn man jetzt ein Haustier gehabt hat, man lässt das Haustier verstirbt, man lässt das Haustier einäschern, dass man sich dann die kleine Urne vielleicht, aber von einem Menschen. Finde ich es jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht finde ich es auch nur komisch, was bei uns nicht erlaubt ist. Das kann natürlich auch
sein. Also ist bei uns tatsächlich nicht erlaubt.
Ist nicht erlaubt, ja.
Warum eigentlich nicht?
Wir haben in Deutschland Bestattungspflicht und das heißt, jede, ob das jetzt Asche ist oder Überreste eines Verstorbenen, ob das Gebeine sind, ob das eine normale Beerdigung ist, herrscht immer Friedhofspflicht oder Bestattungspflicht und alles muss am Friedhof beigesetzt werden.
Wie sieht denn deine Wunschbestattung aus?
Da habe ich mir tatsächlich auch schon öfter Gedanken drüber gemacht. Also es gibt auf jeden Fall für mich keine Feuerbestattung.
Keine?
Auf gar keinen Fall.
Nee.
Ich werde auch einbalsamiert oder ich möchte auch einbalsamiert werden, weil es eine super Sache ist.
Ja, aber mal ganz ehrlich, einbalsamieren, da verwehst du ja dann langsamer, dann bräuchtest du ein Mausoleum.
Ich möchte so einbalsamiert werden, dass ich überhaupt nicht verwehse.
Ja, super. Und dann, wenn, keine Ahnung, keine Nachkommen oder irgendwann in 100 Jahren mal, grabt man dann den Julian Pürzer vollständig aus.
Es gibt Familiengruften hier in der Nähe, die gibt es schon seit über 200 Jahren.
Also du möchtest in eine Gruft?
Ich hätte schon gerne eine Gruft, also ein gemauertes Grab, muss ich ehrlich sagen.
Also ich würde, für mich ist diese Vorstellung einer Erdbestattung mit dem Sarg schrecklich. Weißt du warum? Erstens, also zwei Fragen. Frage Nummer 1, ist es schon mal passiert, dass jemand, der im Sarg liegt, klopft? Gibt es ja immer diese Geschichten, die man aus meiner Lieblingszeitung, der Bild-Zeitung, dann immer hört und sagt, oh Gott, nach 3 Tagen wieder auferstanden oder nach 4 Tagen. Gibt's das?
Nee, also seitdem, dass ich diesen Beruf mache, habe ich sowas nicht mehr gehört oder noch nie gehört.
Okay, aber für mich die Vorstellung, ich weiß, der Geist ist dann weg und der Körper ist nur noch da, aber ich finde das eine Horrorvorstellung, dass das Ding, ja, was ich schaue gerade auf meinen Arm, dass das Ding dann irgendwann mal in den Sarg liegt, wie viel Meter unter der Erde? 4 oder 2, 3?
Es gibt ein einfach tiefes Grab, das ist 1,80 Meter und ein doppelt tiefes Grab, das ist 2,10 Meter.
Ist doch schrecklich. Also das ist für mich, er schüttelt mit dem Kopf, aber für mich ist das eine Horrorvorstellung. Dann kommen die Würmer dann und fressen einen zusammen? Nicht. Es kommen keine Würmer in diesen Sarg.
Ja, bis der Sarg irgendwann, ich meine, das Holz wird natürlich auch irgendwann morsch, ne?
Wie lange dauert das, bis das dann der Sarg zusammenbricht?
In den Särgen sind im Sargoberteil immer so Verstrebungen drin, dass der Sarg so lange wie möglich hält. Und das soll er ja auch, dass die Luft in diesem Sarg zirkulieren kann.
Okay. Ja, nee, also dann eher Feuerbestattung. Ist halt irgendwie eine sauberere Sache. Verbrennt man da komplett, wie ist das? Oder ich habe mal gehört, da bleibt dann oft ein Knochen übrig, der kommt dann draußen in die Mülltonne rein. Wie stellt man sich das vor?
Nee, also da ist es wirklich so, dass schon noch größere Teile von Knochen, sage ich jetzt mal, übrig bleiben. Oder künstliche Gelenke dann in der Asche noch vorhanden sind, die werden dann mit einem Magneten rausgezogen oder mittels Magneten rausgezogen und dann kommt die Asche noch in eine Aschenmühle und dann wird es quasi alles noch klein gemahlen, dass es auch alles in die Urne reinpasst.
Wie viel Asche bleibt dann von so einem normalen Menschen übrig?
3 bis 5 Kilo.
3 bis 5 Kilo?
Würde ich jetzt mal sagen.
Und dann sind wir weg. Du bist jetzt 31. Welche Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast, würdest du rückgängig machen?
Wenn ich gewusst hätte, was mit meiner Mutter passiert, hätte ich vielleicht viel, viel mehr Zeit mit ihr verbracht. Ich meine, wenn man dann so jugendlich ist und 16, 17, 18 ist, dann will man natürlich raus und auch mit den Eltern in Urlaub fahren, das ist nicht so toll und alleine lieber sein Ding machen. Ich meine, das kennt mit Sicherheit jeder. Das ist das Einzige, was ich rückgängig machen würde, dass ich da vielleicht mit meinen Eltern mehr unternommen hätte.
Was war die beste Entscheidung in deinem Leben?
Also meine ganzen Entscheidungen, die ich zumindest beruflich getroffen habe, dass ich den Vertrag als Dozent unterschrieben habe, dass ich meinen Tanatopraktiker mache, dass ich die Lehre als Bestatter, als Bestattungsfachkraft mache, dass ich den Vertrag von der Handwerkskammer unterschreibe. Also das sind alles so Entscheidungen, die eigentlich zu den besten Entscheidungen gehören. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht so, wie ich bin.
Ich würde gerne ein kleines Gedankenexperiment zum Abschluss mit dir durchführen. Mhm. 3 Personen, mit denen du den Kaffee trinken gehen könntest. 3.
Also das allererste würde ich natürlich meine Mama nehmen, wenn ich da nochmal Kaffee trinken könnte mit der. Das würde ich ziemlich genießen. Die 2. Person lebt noch, da würde ich meine Oma mitnehmen. Die ist so ein Mama-Ersatz. Und die 3. Person, die könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, weil es ziemlich viele Personen gibt in meinem Leben, mit denen ich gerne Kaffee trinken gehen würde.
Nicht irgendwie ein Star, irgendein Rennfahrer, fährst du gern Rennmaschine und super, also.
Finde ich toll, wenn man so jemanden mal trifft, aber das ist jetzt nicht eine Person, mit der ich jetzt Kaffee trinken gehen würde.
Mei, wie bescheiden er ist, mit 2 seinen Herzensmenschen einen Kaffee zu trinken. Kein Star, kein Prominenter, nein, hier bleibt's in der Familie. Lieber Julian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Meine Frage zum Schluss, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, der Julian, der ist ja so freundlich, so nett, von dem würde ich mich gerne eingraben lassen. Wo muss er hin? Wen rufe ich an?
Also entweder telefonisch oder einfach auf unserer Internetseite www.bestattungenpirzer.de oder in Instagram. Ja.
Und dann plant man die, ja, ich sage jetzt mal, perfekte Beerdigung. Schön. Gibt es welche, die vorbeikommen und sagen, ich sterbe jetzt bald und ich bräuchte jemanden, der das Ganze plant? Gibt es sowas auch?
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt ziemlich viele Menschen, die Vorsorgeverträge abschließen. Finde ich auch eine gute Sache. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich die Menschen leider nicht so viel mit dem Thema Tod beschäftigen, sollte man sich vielleicht doch einen kleinen Ruck geben und doch mal das Ganze überdenken.
Und frühzeitig anfangen. Also ran ans Internet und ich wünsche den Julian an dieser Stelle einen schönen Nachmittag. Servus Julian.
Ciao.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.